Wir haben es geschafft, wir sind live mit der Julian. Man sieht und hört den Julian. Es ist ein Traum.
Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Es spackt schon den ganzen Tag mein MacBook rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und jetzt musste ich mal eben hier aufs iPhone umschwenken.
Ja. Halb so wild, solange man dich hört, ist ja immer noch ein Podcast first, ne? Aber genau, richtig. Eine Sache müssen wir machen, bevor wir hier weiter über unsere Probleme reden. Wir sind ja diesmal, wir reden nicht über Serien, also nicht über Superstore, und B, wir sind nicht alleine.
Genau.
Und ich habe mich den ganzen Tag schon gefragt, wie tun wir es? Also, weil, keine Ahnung, man kann ja eigentlich nicht davon ausgehen, dass jeder, also klar, uns kennt oder auch den Alex kennt. Wie stellt man sich vor? Macht man das so... zwingen wir jetzt den Alex dazu, sich selber vorzustellen, oder? Nein?
Nee, lieber nicht, ey.
Ja, aber ich kann so wenig über dich sagen. Also, Musiker first oder hier Content Creator und Talent Manager bei und mehr PR? Wie sagt man's?
Boah, ich würde sagen Musiker.
Musiker
unter
Alex Pace dann immer noch, ne?
Genau, und Ex-Rollerkid-Teamkamerad von beiden tatsächlich.
Ja, da sind wir direkt beim Grund, aus dem wir uns kennen. Und stimmt, du hast mal in Düsseldorf gespielt dann auch, oder?
Ja, mit Julian zusammen.
Ja, genau, wir haben eine Zeit lang zusammen gespielt. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie lange wir gemacht haben.
Ich glaube, 3 Jahre oder so locker.
Stimmt, ne?
Ich glaube, 3-4 Jahre waren das.
Ja, da waren wir alle noch ein bisschen
jünger.
Ja, und genau, so kennen wir uns. Und dann, also Alex, wir beide haben uns ja auch immer mal wieder random dann, ich sag mal, in der Essener Stadt einmal zum Beispiel getroffen und dann auch alle Jubeljahre, was heißt alle Jubeljahre, dann haben wir mal wieder geschrieben und gesagt, ey, lass mal was machen. Und dann, ja klar, lass mal schreiben. Und dann hat immer der eine geschrieben und der andere, ja, gerade keine Zeit, ich melde mich. Hat dann nicht geklappt. Ja. Ich glaube, wie oft... Einmal haben wir es jetzt geschafft, ne? Oder zwei?
Ja, letzten Sommer, ne? Letzten Sommer haben wir es geschafft. Und auf dem Vainstream tatsächlich haben wir es geschafft.
Ah, jo, stimmt, am Vainstream, ja.
Ja, haben wir es auch geschafft, hast du gesehen.
Nur das Gute ist ja, dass ja nicht nur ich oder dass nicht nur wir versuchen, uns zu treffen, sondern das Gleiche war ja auch mit dem Julian.
Und, ja, exakt.
Dann kam der Julian jetzt letzte Woche auf die Idee, wie wäre es denn mal, wenn wir den Alex in unseren Podcast einladen, weil du ja gar nicht so unwichtige Sachen gemacht hast in letzter Zeit, ne? Bevor wir da irgendwas Falsches erzählen von Orten oder Sachen, die du gemacht hast, kannst du das selber erzählen? Also was mit wem?
Ja, also jetzt muss ich natürlich die Daten noch zusammenkriegen. Also ich glaube, wir sind am 31. März sind wir Richtung Polen gefahren, der polnisch-ukrainischen Grenze, weil David ein paar Tage vorher ankam und gesagt hat, ey, wir müssen da irgendwas machen, ich würde so gern helfen, hast du nicht Bock mitzukommen, lass uns das in Angriff nehmen und gucken, was wir da machen können. Und dann habe ich gesagt, klar, kein Problem, bin dabei. Sind wir montags hingefahren, am 31. und hatten vor, für eine Woche zu bleiben oder so, oder ein paar Tage, und haben gesagt, okay, komm, dann machen wir noch so einen Spendenlink. Und wenn wir 2.000 Euro zusammenkriegen, ist geil, dann können wir den Leuten da vor Ort helfen. Ich höre mich jetzt doppelt. Kein Problem. Und dann kam das eine zum anderen. Und David und ich, wir sind gut mit Gustav befreundet, auch ein Musiker. Dann sind wir zu dritt nach Polen gefahren, haben die erste Hilfsgüterladung mitgenommen. Und am Tagesende haben wir dann mal bei dem Spendenlink reingeguckt und waren bei sage und schreibe 30.000 Euro am ersten Tag.
Warte, nochmal, ich habe die Zahl, ja. Wie viel Tausend?
30.000 am ersten
30.
Tag.
30, okay, ja, cool.
Also da haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall länger bleiben und mit dem Geld die richtigen und wichtigen Sachen kaufen, die Ukrainer brauchen, beziehungsweise die Leute, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Und ja, dann sind wir am Ende, glaube ich, 19 Tage da geblieben.
Boah. Also 19 Tage am Stück jetzt, ohne irgendwie wieder zurück?
Genau, ohne Pause, ohne alles und ja.
Jetzt mal 19
Tage am Stück.
Also ich bin, ist ja ganz gut, weil das habe ich früher schon immer so gehalten, wenn ich irgendwo war, um irgendwelche Leute irgendwas zu fragen, dann habe ich mich vorher null informiert, damit ich auch die Fragen stelle, die irgendwie interessant sind für Leute, die auch genauso wenig Plan haben wie ich.
Ja.
Also wie läuft, also wie passiert das? Also klar, der David hat gesagt so, yo, lass mal irgendwas machen und dann setzt man sich ja nicht einfach ins Auto und fährt irgendwie los, oder? Sondern wie findet man raus, wo man hinfährt oder jetzt, wie findet man raus, was man mit der Kohle kaufen muss oder wo seid ihr hingefahren? Also red erstmal und ich stelle die Fragen dann nacheinander, sonst stelle ich hier jetzt 17 Fragen am Stück und du beantwortest nur eine, weil der Rest vergessen wurde.
Ich glaube, ich fange mal mit der ersten Frage an, wo? Also wir sind erstmal nach Magdeburg gefahren, zu Gustav, und haben dort Hilfsgüter eingeladen von dem Projekt Magdeburg hilft, und haben ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, wie viele Spenden wir überhaupt gesammelt haben. Und David hat das Haus seiner Eltern, quasi das Elternhaus der Mutter, ist in Großstrelitz in Polen, das ist so knapp 350 Kilometer von der Grenze weg. Und da sind wir, ja.
Also ihr habt da schon Connection nach Polen gehabt, von vornherein?
Nee, tatsächlich, also das ist ja jetzt das Spannende. Also wir hatten diese Hilfsgüter und haben 1000 Anfragen bekommen, so ey, ja, wir können uns treffen, dann bringen wir das für euch in die Ukraine. Und dann musste man erstmal gucken, welchem Kontakt man vertrauen kann. Und dann am Ende des Tages, am ersten Abend, konnten wir den Drop nicht machen, weil wir keinen gefunden haben, der da ist, wo wir sind oder wo es nicht gepasst hat, etc. Dann haben wir ganz oldschool, sind wir erstmal nach Medica gefahren zur Grenze und haben erstmal Kontakte gemacht. Also da sind wir zu Volontären gegangen und haben gesagt, ey, pass auf, wir würden gerne helfen, wie können wir es machen, wir haben Hilfsgüter und etc. Und irgendwann haben wir über RTL Wir helfen Kinder einen Kontakt bekommen, der uns dann essentiell weitergeholfen hat. Und zwar Steven von der ISA, von der International Search and Rescue Organisation. Und der hat uns dann den Landrat der ukrainischen Grenzstadt und den Landrat der polnischen Grenzstadt vorgestellt.
Okay.
Und dadurch hatten wir dann die Möglichkeit, direkt in die Ukraine die Ware zu liefern. Das heißt, wir haben uns an der Grenze getroffen. Quasi, wir sind aus Polen rausgefahren, aber nicht in die Ukraine rein. Und haben in diesem Niemandsland, haben wir uns getroffen und die Busse wirklich Kofferraum an Kofferraum gepackt, ausgeladen. Und so lief der erste Drop erstmal ab. Mhm. Und dann irgendwann hatten wir ja mitbekommen, ey, wir haben doch einiges an Spenden gesammelt. Wie können wir die gut ausgeben? Und wie können wir die Hilfsgüter auch bringen, die die Ukrainer wirklich benötigen, weil am ersten Tag war gar nicht klar, was brauchen die überhaupt. Dann haben wir den ukrainischen Landrat gesagt, er soll uns bitte eine Liste geben mit Sachen, die gerade dringend benötigt werden. Er hat dann in Kiew nachgefragt, in Mariupol, Charkiw und so und hat dann Listen bekommen, was gerade gebraucht wird und dann haben wir angefangen einzukaufen. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder zur Grenze und so weiter.
Aber das, die Einkäufe habt auch ihr wart zu dritt, ne, wenn ich das richtig
verstehe,
ne?
Genau.
Und ihr drei Personen habt dann im Endeffekt auch die Einkäufe gemacht oder war das jetzt im Endeffekt, was man so auch alles mitkriegt, wie es jetzt gerade läuft, die ganzen Aufrufe, kauft Öl, kauft Mehl und
ja.
Also dass es auch quasi Leute waren, die für euch im Endeffekt die Sachen gekauft haben von dem Geld oder habt ihr das wirklich komplett selbst gesteuert?
Also zum Großteil haben wir es selber gemacht. Also ich sag mal, zu 95% haben wir die Sachen selber eingekauft. Es gab nur ein paar Sachen, die wir in Deutschland bestellen mussten. Das sind so Defibrillatoren zum Beispiel, die mussten wir bestellen, weil wir in Polen einfach in unserem engen Zeitfenster, das wir immer hatten, täglich zum Einkaufen nicht bekommen. Und dann haben wir oldschool, sind wir morgens um 7 aufgestanden, 8 Uhr zu allen möglichen Apotheken, Großmärkten und was es nicht alles gab, was auf der Liste stand, haben das eingekauft und sind dann mit einem komplett bis zum Dach vollgepackten Van jeden Tag zur Grenze gefahren, manchmal auch mit mehreren Vans, aber mindestens ein Van am Tag, der komplett randgefüllt war mit Sachen, die sie brauchten, haben wir dann rübergefahren.
Okay, und ihr seid immer von, also zwischen Magdeburg und der polnischen Grenze dann oder polnischen
Nee, wir sind gekommen, von, oder? Nee, wir sind von quasi in der Nähe von Katowice, ist das. Sind 350 Kilometer und die sind wir jeden Tag immer auf und ab gefahren. Also wir haben jetzt in, ich glaube, David hatte da irgendwas ausgerechnet. Ich glaube, David guckt auch zu, also verzeih mir, wenn ich dich da in die Pfanne hau mit deiner Mathematik, aber er hat ausgerechnet, es waren so zwischen 12 und 13.000 Kilometer, die wir in den 18 Tagen gefahren sind.
Das ist schon enorm, also krass, krass, wirklich. Also allein von der psychischen Belastbarkeit ist es ja einfach auch, also das darfst du ja gar nicht irgendwie vernachlässigen, ne? Also nicht nur, dass ihr da irgendwie extreme Hilfe geleistet habt, sondern dass ihr ja selber auch an eure Grenzen gegangen seid, ne?
Ja, also wir haben, sieht man, denke ich mal, immer noch, da kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Wir haben so im Schnitt in der ersten Woche vor allem 1 bis 3 Stunden Schlaf bekommen, weil unser Zeitfenster mega, mega eng gesteckt war. Mhm. Und da ist man echt tatsächlich an die Grenze seiner Belastbarkeit gekommen, aber irgendwann hat man einfach so einen Tunnelblick und die Tage sind schneller vergangen, als wir bis 13 konnten. Also es ging jetzt alles so schnell dann vorbei, weil man einfach in so einem Tunnel drin war, man hat jeden Tag dasselbe gemacht quasi. Mhm. Und ja, deswegen, also man ist definitiv auch diese psychischen Belastungen, da hat man schon die ein oder andere Story gehört und Sachen gesehen, die man nicht unbedingt hätte sehen wollen. Aber letztendlich war es ja dann, war die große Sache im Vordergrund und da haben wir uns diesmal wirklich komplett zurückgesteckt und einfach weitergemacht und versucht, den Leuten da so gut wie möglich zu helfen.
Ja. Nochmal eine Verständnisfrage mit dem Zeitfenster. Meinst du da die Zeit, die ihr habt, um die Sachen dann wirklich in diesem Niemandsland zu übergeben? Oder?
Genau, genau. Also wir machen Termine aus mit den Ukrainern. Wir haben meist um 19 Uhr uns getroffen und sind dann mit den Hilfsgütern, ich sag mal, es waren 4 Stunden Fahrt und den Rest sind wir nur zwischen den Baumärkten, Supermärkten und Apotheken hin und her gefahren. Und haben, oder Action tatsächlich, Action ist für uns ein großes Ding gewesen, weil wir da überall die Powerbanks aufgekauft haben. Mhm. Und dann haben wir, wer kennt die nicht, haben wir dann tatsächlich, glaube ich, am Tag 8 bis 10 Läden angesteuert, um die Sachen zu kaufen und händisch auch zu verpacken in Kisten, weil nicht alles in Kartonware war, um dann zur Grenze zu fahren und das Zeitfenster, was wir dann hatten, einzuhalten. Und zudem haben wir dann auch noch auf den Rückwegen, also wir sind meist mit 2 Bussen gefahren, haben wir dann noch Leute aus Chemisch mitgenommen, das ist auch die Grenzstadt neben Medika. Und da haben wir dann Leute aufgenommen, die irgendwo auf dem Rückweg hin mussten, also Katowice oder Krakau. Die hatten dann irgendwelche Adressen, teilweise Flüchtlingsheime, teilweise Familien, teilweise Freunde. Und da haben wir die dann abgesetzt, damit die nicht länger in diesen Flüchtlingserstunterkünften bleiben mussten.
Das ist natürlich auch nochmal dann extremst krass, ne? Also wirklich die Menschen dann da auch aufzunehmen und irgendwie als Erstkontakt zu sein für welche, die wirklich ja auf der Flucht sind, ne?
Definitiv.
Ich kenne das aus meinem Arbeitsfeld. Ich habe irgendwie ich bin im sozialen Bereich und arbeite mit in einer Wohngruppe und wir hatten natürlich 2015 diese Fluchtwelle von aus Syrien, Afghanistan etc., Irak, wo, ne, mitbekommen. Aber das ist ja, hatte ich dir in unserem Telefonat ja auch schon mal gesagt, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn, sag ich mal, die Jugendlichen zu uns in die Arbeit kommen und wir sagen, so, wir haben jetzt hier einen jungen Mann irgendwie und guck mal, dass er den hier irgendwie von seine Traumas bearbeitet und den irgendwie gesellschaftsfähig hinkriegt. Also das ist ja auch ein Batzen Arbeit. Aber ihr wart ja wirklich Erstkontakt von schwerst traumatisierten Menschen einfach. Da kommt auch alles aus dem Bauch raus, oder? Wie man da hilft. Oder ihr wart ja nicht drauf vorbereitet, so wirklich. Also, ihr habt ja auch gesagt, ach, lass uns da hinfahren. Wir müssen helfen, was vollkommen richtig ist. Und aber dann denkst du ja dann irgendwann weiter und dann triffst du Geflüchteten und das musst du auch einfach, ja, extremst krass sein einfach, oder?
Also die Leute hatten verschiedene, ja, ich sage jetzt mal Stufen der Traumatisierung. Es gab Leute, die kamen wirklich direkt aus Kiew, Andere kamen aus, so sicher es in der Ukraine halt sein kann, aus sicheren Teilen der Ukraine. Aber das Schwierigste war natürlich die Gerüchte, die die Leute gehört haben, dass die ihre Ausweise abgeben müssen, diese ganzen Horrorstories, die man kennt, die Syrer auch schon mitmachen mussten und die Nordafrikaner, dass die Ausweise abgeben mussten, Schlepperbanden, also wo Leid ist, sind natürlich auch Leute, die sich dran bereichern wollen. Leider, ja. Und dann ist es natürlich auch schwer, weil da nur Frauen, alte Männer und Kinder halt über die Grenze kamen. War es natürlich auch super, super schwer, erstmal Vertrauen zu denen aufzubauen, weil die Frauen natürlich erstmal Fragen hatten, die wir versucht haben, bestmöglich zu klären, haben mit allen möglichen Mitteln versucht zu kommunizieren, weil wenige Leute da Englisch sprechen, was natürlich auch nochmal zu dieser Vertrauensfrage nicht gerade beiträgt. Haben es aber dann geschafft, immer mit denen ein sehr cooles Vertrauensverhältnis zu schaffen. Ich habe dann zum Beispiel, erinnere ich mich dran, da war eine, die war so ein bisschen unsicher, hatte ein bisschen Angst, weil sie gefragt hatte, ob ich mit ihrem Bruder telefonieren könnte. Und der sie abgeholt hat dann in Polen. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, gib mir mal die Nummer, ich schicke ihm Live-Standort, ich halte ihn up to date und wenn irgendwas ist, soll er mir schreiben, weil er kann Englisch. Und so haben wir dann immer so ein bisschen Vertrauen aufgebaut und haben dann zum Beispiel für die Kinder haben wir immer so Teddybären mitgenommen oder Spielsachen, Ü-Eier und diese Teddybären zum Beispiel, die waren total auf Minions fixiert, deswegen haben wir ein paar Minions eingekauft. Und dann habe ich den Kindern immer quasi erzählen lassen von jemandem, der Ukrainisch konnte, dass wir die Stofftiere auch an der Grenze eingesammelt haben und dass die Leute brauchen, die auf die aufpassen. Und dann haben die Kinder so eine kleine Aufgabe bekommen und hatten dann ja neues Spielzeug und hatten ein bisschen was zu tun während der Fahrt, weil die Fahrt ist natürlich mit 5 Stunden auch nicht gerade kurz, vor allem mit Kindern aller Altersklassen, die auch schon teilweise 2-3 Tage lang unterwegs waren. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die kommen da an und sind seit 3 Tagen unterwegs und dann geht's weiter 5 Stunden ins Auto mit fremden Leuten in Polen. Deswegen war es natürlich auch eine hohe Verantwortung, die wir da hatten, und der wir erstmal natürlich gerecht werden mussten und haben wirklich alles versucht mit Google Translator. Wir haben Freunde in der Ukraine, die haben angerufen zum Übersetzen. Und wir haben immer geguckt, dass die Leute sich wohl und sicher fühlen bei uns. Das war uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig.
Ja, gut, das ist klar, ne? Aber ich glaube halt, dieses Vertrauen aufbauen ist natürlich echt eine schwere Nummer, ne? Also im Endeffekt haben ja auch die Menschen dort irgendwie, also vielleicht auch keine andere Wahl, ne? So ein bisschen, ne? Und ja. Das ist ja dann das Schlimme. Eigentlich muss ja ein schnelles Vertrauen aufgebaut werden. Ich finde natürlich die Umsetzung, die ihr gemacht habt, wirklich klasse. Ne? Also auch ja, sehr kreativ auch. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Ne?
In der Not wird man manchmal kreativ.
Ey, ohne Scheiß. Total. Ich finde es so crazy, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auch schon, ich habe letztens irgendwie einen Blogbeitrag oder, keine Ahnung, eine E-Mail oder so geschrieben, wo ich so ein bisschen darüber geredet habe, dass ich mich zu dem Thema Ukraine-Konflikt oder Krieg, kann man ja eigentlich sagen, nicht äußern, nicht möchte, sondern, also ich kann es einfach nicht, weil ich selber irgendwie der Meinung bin, dass ich da zu wenig Ahnung von habe oder grob gesagt irgendwie zu dumm bin. Und wir haben uns dann entschieden, okay, wir chillen jetzt mal irgendwie jetzt mit dem Conny, mit dem anderen Podcast, lassen wir mal eine Woche, also hört sich jetzt so an, als würden wir regelmäßig aufnehmen und hätten uns dann entschieden, eine Woche Pause zu machen. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben jetzt gerade vor 3 Tagen eine neue Folge aufgenommen. Jetzt am Mittwoch ist da die Scheiße losgegangen. Dann lass mal jetzt kurz nicht so tun, als wäre alles irgendwie cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hört es dann irgendwie bei mir auch schon auf, weil irgendwann kommt man ja auch dazu, dass man sich nicht mehr so wirklich darüber informieren möchte, weil man, also ich kann es halt gar nicht begreifen. Ich habe halt das, was ich so gesehen habe, also was ich nicht gemieden habe, waren halt Stories von dir oder vom David, wo man sich dazu anguckt und dann, also checkt man so als jemand, der jetzt hier auf seinem Schreibtischstuhl sitzt oder von mir aus dann an seinem Handy auf der Couch und da eure Videos sieht, checkt man halt gar nicht, dass es nicht irgendwo am Arsch der Heide ist und ihr jetzt gerade weggeflogen seid oder so, sondern dass ihr eigentlich, keine Ahnung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 5 Stunden Autofahrt und da irgendwie...
deutlich mehr.
Ja.
Also es waren 12, glaube ich, sind es, oder 13, 14 bis der ganze von Duisburg aus gesehen.
Ja, gut, aber das, ja. Weißt du, das ist ja auch kein, das ist ja auch kein Hexenwerk, so, ne? Und nee. Da finde ich es einfach aber so krass.
Urlaub.
Ja, also ich finde es halt, also A, so krass, als jemand, der sich, also der halt aktiv, ja, weil der hört sich auch so dumm an, aktiv vermeiden kann man ja schlecht sagen, aber ne, ignorieren ist ja auch nicht, weil man will ja doch irgendwas tun, aber man sagt dann immer so schnell so, ja, ich kann ja eh nichts tun, um zu helfen, und dann sieht man halt hier euch drei oder ihr wart wahrscheinlich mehr, aber die dann einfach sagen, ja, lass mal was tun, und dann einfach erstmal so ohne Plan einfach losfahren, finde ich halt unfassbar krass. Und ich meine, ich habe dir auch, also ich habe dir ja nicht viel geschrieben, ich habe dir nur kurz geschrieben, dass es halt, ich weiß gar nicht, wie meine Nachricht war, krasse Aktion oder irgendwie sowas, das war.
Ja, wieso?
Ja, aber mehr konnte ich dazu aber einfach nicht sagen, weil ich so, das war so dieses, Alter, die machen einfach und wie crazy. So, das ist halt echt irgendwie, keine Ahnung.
Aber da muss man, da wollte ich nur ganz kurz zu sagen, also es gibt auch viele Leute, die sehr viel für die Ukraine getan haben, die nicht irgendwo hingefahren sind, sondern zu Hause Spenden gesammelt haben. Also wir haben hier zum Beispiel in Mörs eine Arztpraxis, Dr. Krieg ist ein Frauenarzt, der hat uns zum Beispiel enorm viel unterstützt mit seinem Praxisteam. Dann haben wir in Magdeburg Leute gehabt, die unermüdlich Spenden gesammelt haben. In zum Beispiel auch Contra K und Capital Bra, wo man es, glaube ich, nicht erwarten würde, haben uns einen Van geschickt mit Hilfsgütern. Mhm. Also auch, also es gibt viele Leute, die fahren vielleicht nicht in die Ukraine, nicht nach Polen, um dort an der Grenze zu helfen, aber helfen dann anderweitig viel. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben halt die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass wir eine selbstständige Arbeit haben, dass wir auch sagen konnten, okay, 3 Wochen gehen wir mal rüber. Und das ist für viele einfach auch nicht möglich, so in dem Ausmaß zu helfen, wie wir es konnten. Also das muss man dazu noch sagen. Also es ist jetzt bei uns, war es einfach möglich. David hat die Tour jetzt im April. Gustavs Tour wird verschoben aufgrund von Corona. Von daher hatten wir dann natürlich die Möglichkeit und die Zeit dann auch. Ne?
Ja, also genau, da wäre ich dann später nochmal drauf gekommen, ne, auf die Zeit, die ihr dafür hattet.
Genau.
Weil ich mir da auch sehr viel Gedanken zugemacht habe. Also ich habe mich da auch viel mit meiner Freundin drüber unterhalten. Wir haben Geld gespendet hier an eure Organisation, weil ich zum einen dann wusste, da kommt es definitiv an. Das ist ja auch nochmal, ich glaube, für jeden Normalbürger, der irgendwie Geld spendet, ist es manchmal auch schwierig, ne? Wie transparent ist das alles und wo geht mein Geld hin? Und bei euch, deswegen, ich habe euren Spendenaufruf auch dann irgendwie weiter verbreitet. Keine Ahnung, ob den irgendjemand genutzt hat, das weiß ich nicht. Ne? Aber ich hatte irgendwie für mich schon mal die Pflicht, also nicht nur, dass ich das Geld dann spende, sondern irgendwie auch darauf aufmerksam zu machen, auf die tolle Aktion. Ne? Und ich konnte zu 100% sagen, da kommt es definitiv an. Das finde ich immer schon extrem wichtig, ne? Und die Sache ist halt mit, ne, also ne, wir sitzen dann hier am Laptop oder auf der Couch oder sonst irgendwas und müssen halt ja auch irgendwie unserer Arbeit nachgehen. Und das ist so, ich weiß nicht, ob das heuchlerisch ist, ne, oder aber irgendwie ist es ja auch komplett strange, wenn man sagt, nee, ich gehe jetzt weiter arbeiten, da wird sich schon jemand finden, der das macht, ne? Eigentlich müsste jeder Normale irgendwie irgendwas tun, um den Menschen dort zu helfen. Ne? Und klar, viele machen das davon außerhalb. Und ich habe aber noch höheren Respekt davor, wenn da Leute wie ihr das dann wirklich vor Ort macht. Ne? Und also, ich weiß gar nicht, ob ich mich das so getraut hätte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also auch da wieder, ich arbeite im pädagogischen Bereich, ich habe bestimmt schon viel Elend gesehen. So, ne? Aber ob ich mich das quasi getraut hätte, jetzt vom dahinfahren und helfen, das wäre vielleicht gegangen, aber mit dem, was danach passiert, mit einem. So, ich glaube, da hätte ich Angst, weil bin ich leider zu reflektiert für und mache mir immer schon im Vorfeld für irgendwas Gedanken vielleicht. Ne? Ja, deswegen, also Aber trotzdem, man macht sich halt so seine Gedanken dazu, ne? Wie wäre es, wenn man das selber gemacht hätte oder wenn man den Mut gefasst hätte, vielleicht zu sagen, alles klar, ich habe 3 Wochen Urlaub, alles klar, ich fahre jetzt mal eben kurz da nach Polen, ne?
Also was ich dazu noch sagen wollte, was du gerade gesagt hast, mit dem Helfen, also Helfen, wie gesagt, jeder hilft immer im Rahmen seiner Möglichkeiten und du hast deine Möglichkeit ausgeschöpft und hast uns ermöglicht, auch mit deiner Spende die Sachen zu kaufen, die wir dann in die Ukraine gefahren haben. Also das Ding ist, die ganze Hilfsaktion von uns ist zum Beispiel so ein großes gemeinschaftliches Ding. Also ohne die Leute, die gespendet hätten, hätten wir nicht so viel Hilfe leisten können. Und ohne die Leute, die uns auch von zu Hause auch unterstützt haben, da hätten wir auch nicht so viel machen können, wenn wir nicht die Unterstützung auch aus unserem Heimatland bekommen hätten. Also jetzt nicht von offizieller Stelle, sondern von Freunden, von Familie. Das ist einfach so ein Gesamtkonstrukt. Ohne den einen funktioniert das andere auch nicht. Und deswegen finde ich, jeder, der irgendwie, allein nur, wenn der nicht mal Geld hat und den Spendenlink teilt oder einen ganz anderen Spendenlink, also Hauptsache das Geld, was man spendet, wird dann für die richtige Sache genutzt. Das ist meine Meinung. Also es gibt auch viele Organisationen, die mehr geholfen haben als wir. Und wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die da geholfen haben. Also wir haben so viele Privatleute auch da gesehen, die gesagt haben, hey, komm, das Wochenende nehm ich mir Zeit und guck, dass ich helfe. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht gewesen von offizieller Stelle. Also Rotes Kreuz, Caritas, die Großen, hat man da nicht unbedingt an der Grenze durch Manneskraft gesehen. Also da waren jetzt 2 Leute von der jeweiligen Organisation, wo ich sage, okay, für eine Organisation, die beruflich das auch macht, ist das ein bisschen dünn. Mhm. Deswegen waren wir so ein bisschen, okay, wir wollen mit keiner Organisation zusammenarbeiten. Es war weniger eine Vertrauensfrage. Es war mehr so ein, ich glaube, wir können gerade mit dem, was wir haben, quasi diese Lücken füllen, die zwischen Rotes Kreuz schickt, 40 Tonner in die Ukraine, der 2 Wochen braucht, bis er da ist. Können wir die Lücke füllen, wo die Leute sagen, ey, wir brauchen dringend das und das. Wir haben quasi die Lücken gefüllt zwischen den Hilfsgütern, die kamen. Und deswegen, also ohne Spendengelder wäre das alles auch gar nicht so möglich gewesen. Alleine auch, man muss ja auch überlegen, Autos müssen gemietet werden, Gelder müssen bezahlt werden für Waren. Also das ist, wir haben Generatoren gekauft, die relativ kostspielig waren, aber sehr benötigt wurden zu der Zeit. Aber das wäre natürlich ohne dieses Finanzielle nicht gegangen. Also das heißt, für mich ist Hilfe auch schon, wenn man diesen Spendenlink einfach teilt und sagt, ey, guckt es euch vielleicht an, die Sache ist wichtig und dass man eine Aufklärung auch betreibt. Also wir haben uns zum Beispiel auch, wie Kai gesagt hat, nicht wirklich politisch geäußert. Also für uns sollte das jetzt auch keine politische Debatte werden. Für uns war einfach diese humanitäre Hilfe im Vordergrund. Also das Ding ist, politisch ist eine Sache und was mit den Leuten passiert, die hier rüberkommen und in der Ukraine gerade in dieser Situation sind, ist die andere Sache. Ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir aus Lusk, das ist auch eine Grenzstadt über Lviv, und ich bin mit ihr im regen Austausch. Sie hat mir beim Übersetzen geholfen und wir schreiben viel. Und durch sie bekomme ich so ein bisschen eine Sensibilität für das Thema, weil sie ist jetzt auch sehr nah an Polen, also ich glaube 50 Kilometer entfernt ist das. Und ich habe ihr mal gesagt, schick mir bitte immer, wenn Bombenalarm ist oder Fliegeralarm, schick mir bitte eine Nachricht, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie so ein Alltag in so einer Grenzstadt alleine schon abläuft. Und ich muss sagen, ich war echt schockiert, als ich dann abends die 8., 9., 10. Meldung bekommen habe, die jeweils 1 Stunde bis 2 oder endlos gehen, und Bombardierungen mitbekommen habe und Raketenangriffe, wo man sich denkt, okay, ich liege hier gerade in Polen vielleicht, oder ich war ja auch eine Woche jetzt zu Hause und bin dann nochmal nach Polen gefahren. Und sitzt man da und denkt sich so, ey, alles, was wir hier haben, sind alles Luxusprobleme. Also die Probleme, die ich mir gemacht habe mit vielleicht, wie ist es für mich nach Hause zu kommen und zur Ruhe zu kommen und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe den Luxus, dass ich das machen kann. Also die Leute, die da wohnen, und das muss man so betonen, die haben diese Wahl nicht unbedingt. Vor allem nicht Männer in einem gewissen Alter. oder Frauen, die auch sagen, und da habe ich mir auch oft die Frage gestellt, was wäre, wenn es dir passieren würde? Würde ich meinen Vater, der vielleicht in dem Alter ist, dass er nicht ausreisen darf, würde ich den alleine lassen? Wenn ich jung genug wäre oder als Frau die Möglichkeit hätte, auszureisen? Das sind ja auch so Fragen, die gehen viel weiter als nur, da ist Krieg, ich muss weg. Und sie haben ja auch von sehr vielen Freunden von sich erzählt, die dann im Kampfeinsatz sind, die vorher was ganz, ganz anderes gemacht haben. Also wir haben auch zum Beispiel von Light Kids heißen die, die haben bei Supertalent mitgemacht. Da haben wir die Familie von einem Mann gefahren, der die Lichtprogrammierung macht für so eine Tanzgruppe, die im Dunkeln tanzt mit so LED-Anzügen, die dann richtig künstlerisch beleuchtet sind, waren bei America Got Talent, haben goldenen Buzzer bekommen. Also waren eigentlich, besser hätte es für sie gerade nicht laufen können, alles. Und diese Leute mussten dann von heute auf morgen, weil keiner, auch die Ukrainer, nicht damit gerechnet haben, dass das passiert, was gerade passiert, mussten dann von heute auf morgen Entscheidungen treffen. Und dieser Mann ist jetzt quasi vom Informatiker, Programmierer von Lichtshows zu einem Mann geworden, der jeden Morgen mit einer Kalaschnikow aufsteht und guckt, dass er sein Land verteidigt. Und die Frau wartet dann in Polen jeden Morgen, und das war es mit eins der härtesten Sachen, die ich mitbekommen habe, die warten dann auf die Anrufe der Männer, haben die Nacht überlebt. Und das sind so Sachen, da wird man echt nachdenklich. Oder Kinder, die einem erzählen, Papa hat mir versprochen, in 2 Wochen fliegen wir in die USA und gehen dann ins Disneyland, weil es mein größter Traum ist. Das sind so die Sachen, wo man wirklich merkt, okay, es ist da wirklich alles andere als lebenswert gerade in diesen Zeiten. Und dass die Kinder Belastungen haben hier, die sind von ihrem Vater getrennt, von ihrer gewohnten Umgebung, haben viel Leid gesehen zum Teil und viel Strapazen auf sich genommen. Wir haben auch zum Beispiel ein Kind gehabt, das kam ins Krankenhaus, weil es einfach so platt war von der Flucht. Also die sind 2 Tage, 3 Tage am Stück gelaufen und das Kind war einfach, das brauchte medizinische Versorgung, und das über 2, 3 Tage lang.
Ja, das ist, also das sind ja auch menschliche Strapazen, also jetzt bei dem Kind, ne? Also ja, also wie sollten wir das denn schon schaffen, wie soll das denn ein kleines Kind dann schaffen?
Richtig.
Ja, also da brichst du doch. Also ich sag mal, wie viele haben hier in Deutschland irgendwelchen Burnout, weil sie ein bisschen erschöpft sind von der Arbeit, ne? Und was ich jetzt nicht irgendwie kleinreden will, aber das sind wirklich krasse Nummern, ne? Also du musst dein Land verlassen, weil irgendwie da ein Bombenhagel ist, ne? Und ich finde es ganz wichtig, also ich bin da bei Kai mit dem nicht politisch äußern, und weil ich auch zu wenig Ahnung habe. Das war jetzt genau wie letztens da am Gazastreifen, dieser ganze Konflikt, ne? Auf Instagram, dann ist jeder ist auf einmal, weiß ich nicht, Kriegsexperte, ist jetzt gerade auch beim Ukraine-Konflikt, ne? Irgendwie, und dann, das, weiß ich nicht, 2 Monate später ist WM und alle sind Schiedsrichter. Ne? Das ist ja einfach gerade extremst, wie sich die Gesellschaft irgendwie da aufspielt teilweise. Und ja, statt was zu verändern im Endeffekt. Ne? Und
eben, und gerade deswegen so Hut ab davor, dass man einfach was tut. Ne? Weil klar, es gibt viele Leute, die quatschen immer irgendeinen Scheiß, aber die haben noch nie was gemacht. So. Also da schließe ich mich ja nicht aus, ne? Weil mehr als, also ja klar, jetzt Geld spenden ist ja immer gut, aber für mehr hat es bei mir halt auch noch nicht gereicht. Ne? Oder auch mal so einen Link teilen oder so. Und wenn man das dann so im Verhältnis sieht, klar, da wirst du, Alex, jetzt wahrscheinlich sagen, nee, reicht schon, ist gut, aber irgendwie so, wenn man da jetzt irgendwie sieht, was andere tun, dann denkt man sich so, boah, hättest du nicht auch irgendwie gekonnt, also jetzt mal ganz davon ab, dass man wahrscheinlich, wenn man irgendwie das wirklich gewollt hätte, hätte man den Chef überreden können oder so, und dann fühlt man sich deswegen jetzt schlecht, leck mich im Arsch.
Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich nicht schlecht fühlen sollte. Deswegen, also wie gesagt, wir fühlen uns auch nicht unbedingt, wir fühlen uns auch nicht besser, als hätten wir nur gespendet. Weil es am Ende des Tages geht es nicht um uns, es geht um die Leute, die aus der Ukraine kommen und die in der Ukraine noch leben. Und deswegen geht es nicht darum, in welcher Form man hilft, weil es geht nicht um einen selbst. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man hilft. Und das ist, wie gesagt, das Allerwichtigste. Und deswegen sind wir auch so froh, dass so viele Leute, und da muss ich nochmal ein dickes Lob an vor allem Gustavs und Davids Community geben, unfassbar, was für Geldbeträge das waren. Also wir reden dann nicht von 5 Euro Spenden, die natürlich auch wichtig sind, aber der Großteil hat so 50 bis 60, 80 Euro gespendet. Und das ist für viele Leute und für mich eingeschlossen viel, viel Geld, das dann dafür genutzt wurde, anderen Menschen zu helfen. Und da zeigt es mir, dass wir reden so oft über Spaltungen in der Gesellschaft und dass es so viele Diskrepanzen gibt. Aber am Ende des Tages hat das mir gezeigt, so die Leute denken trotzdem noch aneinander. Und viele Leute hätten auch einfach weggucken können und sagen können, okay, was interessiert mich dieser Spendenlink? Aber dass sie gepostet haben, hat uns gezeigt, dass die Leute trotzdem noch diese Menschlichkeit in sich haben, was ja in der Gesellschaft immer so jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen ist, die Hoffnung daran. Aber deswegen, jeder hat geholfen, der konnte, wir konnte. Und das Einzige, wovor ich nur ein bisschen Angst habe, ist, leider wird der Krieg vielleicht noch ein bisschen länger gehen, dass die Leute auch weiterhin helfen. Weil dieses Thema Ukraine, das ist, merke ich jetzt auch in der Berichterstattung, das wird immer oberflächlicher, immer weniger wird aufs Thema eingegangen, was natürlich auch ein bisschen so auch dazugehört, natürlich. Aber man darf nicht aufhören, drüber nachzudenken, dass es ein Krieg ist, der quasi in einem Land ist, was im Kopf oder vom Kopf her europäisch geprägt ist. Und das ist es. Die Leute sind direkt unsere Nachbarn, quasi mit Polen zwischen zwar, aber es sind super, super ehrgeizige Menschen in der Ukraine, die einfach nur ihr Leben leben wollen und das so schnell wie möglich wieder. Und deswegen sollte man die Ukrainer auch dauerhaft in der Zeit dieses Konflikts unterstützen und auch beim Wiederaufbau unterstützen. Und da hilft wirklich jeder Cent und jede kleine Mühe, die gemacht wurde. Also wir haben zum Beispiel sehr viel Medizin eingekauft. Also man kann damit natürlich nicht jeden retten, aber jeden Einzelnen, den man retten könnte mit so einer Medizin, der ist es wert. Und wie gesagt, wir könnten ohne Geld keine Medizin kaufen. Ergo hat jeder seinen Beitrag dazu geleistet.
Also bin ich ganz bei dir. Das ist, ich glaube halt auch, war natürlich am Anfang so mega präsent, weil natürlich sich auch jeder diese Gedanken gemacht hat, scheiße, es gibt einen dritten Weltkrieg. Ne, es wurde ja da auch viel in den Medien, also weil es natürlich auch undurchsichtig war, was da überhaupt so wirklich passiert und warum es passiert und so. Und da wären wir wieder zu politisch, aber ich glaube halt, da war sehr viel Angst wieder bei Menschen, die natürlich vorher durch Corona extrem irgendwie geschaffen wurde. Ne? Jetzt kommt dann waren alle so, ja, Corona ist jetzt fast vorbei, wir sind so über dem Berg und auf einmal kommt jetzt ein Krieg, dann die neue Weltgefahr im Endeffekt, ne? Wurde ja sehr schnell von nuklearen Waffen gesprochen, die eventuell auch europaweit eingesetzt werden.
Mit einer Flugkatastrophe dazwischen.
Genau, eine Flugkatastrophe. Aktuell die Situation, es ist ja eigentlich alles gerade irgendwie scheiße, wenn man es mal so ganz oft auf Deutsch sagt, ne?
Ja.
Ich glaube halt jetzt, also ich finde noch nicht, dass es aus den Medien so extrem rausgedrängt wird. Also ich hatte heute noch mal ganz kurz durchs Fernsehen gesappt und irgendwie war irgendwie auf jedem zweiten Sender war irgendwas darüber zu berichten. Ich finde halt ganz wichtig, ich höre mir halt, hatten wir gerade eben schon mal das Thema, ich höre mir auch so ein bisschen Podcast dazu an von Menschen, wo ich meine, die vertreten mein politisches Interesse so und sind Journalisten, die gegebenenfalls auch richtig recherchieren. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne, so was sich jeder so aneignet. Da ich aber den demokratischen Gedanken habe, glaube ich jetzt erstmal nicht, dass der jetzt großartig falsch ist und ich da den Menschen auch vertraue, die jetzt irgendwie so sehr politisch halt eingestellt sind und jetzt nicht irgendwie AfDler oder Querdenker oder wie auch immer. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es so schnell aus den Medien raus ist. So, weil es einfach nah ist. Also ich habe jetzt auch gehört, dass wohl scheinbar irgendwie ich sag mal, USA, ich glaube, bei den Oscars war es jetzt auch nicht so das ganz große Thema. So, da haben wir irgendwie so ein paar Mal so eine Anstecknadel gehabt, aber so, das so irgendwie ja, über den Kontinent rüber, dass die Leute da nicht so viel Plan von haben, was da so gerade in Europa läuft. Und das finde ich, glaube ich, schwierig. Aber das wissen wir teilweise, was in Asien oder in Afrika alles abgeht, ne? Wo Kriege herrschen. Ne? Ein Bekannter von mir ist Journalist in Südafrika, der reist durch alle möglichen Kriegsgebiete in Afrika. Und wenn ich da manchmal die Storys sehe, denke ich auch so, boah, krass, also da geht's auch ab. Und ne, das kriegen wir null mit, gar nichts. Ne? Und jetzt ist es halt einfach so ja. Nah. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, dass ich mal so nah an einem Krieg dran war. Ne? Geschichtlich gibt es da bestimmt auch mal hier einiges, aber da bin ich auch nicht so up to date, dass ich jetzt großartig drüber berichten könnte, ne? Dass so alles ablief. Aber das ist schon, ich finde es schon auch beängstigend teilweise, natürlich, ne? Die Leute machen sich Sorgen, aber wie gesagt, eigentlich ja, sind halt die Ukrainer gerade, die wirklich, die am Arsch sind. So.
Das ist es. Und kleiner Fun Fact, also ich habe der Ukrainerin aus Lust geschrieben und habe ihr erzählt, dass in Deutschland Klopapiermangel herrscht. Mhm. Und dann hat sie mir ein Video geschickt aus der Ukraine mit den Worten, vielleicht sollte ich die Toilettenpapiere nach Deutschland verkaufen, dann könnte ich noch ein bisschen Geld mitmachen. Also die Leute, die wirklich im Krieg leben, die gehen ganz normal einkaufen. Selbst die Leute schaffen es, normal einkaufen zu gehen und nicht zu hamstern. Also, und da redet man wirklich von Leuten, die gerade aktiv im Krieg sind.
Ja, hier Julian, bei uns war ja, hier in Kronberg war ja letztens schon wieder Thema, dass es kein Öl, was gab es nicht mehr bei Rewe, Öl und
Rapsöl. Rapsöl, ja.
Ah, und dann liest du dir halt, ich weiß nicht, ob mir hier irgendwelche Kronberger zuhören, ne? Aber mir ist das auch relativ egal. Es gibt so eine Kronberg-Facebook-Gruppe, die ist mittlerweile nur noch gruselig. Ich lese mir da manchmal ganz gerne den Kram durch. Und über was sich die Leute aufregen. Ne? Und ja, wie gesagt, da über das Mehl, was fehlt. Und dann kommen auch immer so Kommentare. Ja, aber das ist ja auf den ganzen Listen für die Ukraine. Und ich weiß nicht, ob das dann entschuldigend ist oder vorwurfsvoll, also ne, man liest es ja auch, ne, aber meistens liest man es natürlich vorwurfsvoll, wenn man es mal irgendwie so ein bisschen schlecht deutet, weil wir ja auch gerne den anderen unterstellen, missgünstig zu sein. Aber da wird dir schlecht teilweise, wirklich. Und ja, und die sollen mal wirklich, und ich finde halt auch damit, ne, also deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen mit dir reden. Ne, so, du bist einer, der es aus erster Hand irgendwie erzählen kann, wie passiert mit den Hilfsgütern, wie geht es den Menschen da vor Ort, was passiert mit denen an der Grenze, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil da hast du mir auch schon was erzählt in unserem Telefonat, was ich wirklich boah, gruselig fand, so, ne, als du es erzählt hast. Und ich glaube, da muss jeder mal die Augen aufmachen. So, irgendwie, und wirklich mit dem zufrieden sein, was er hier hat. Und ja. Dann einfach so missgünstig wieder den anderen Menschen. Also dieses Miteinander ist halt leider in den letzten 2 Jahren wirklich komplett weggegangen, habe ich das Gefühl.
Wobei es kommt wieder. Es kommt wieder durch, also ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt wieder, weil durch diesen ganzen Ukraine-Konflikt sind die Menschen auch in Europa wieder enger zusammengerückt. Ich habe es in Polen gemerkt, da waren Leute aus Spanien, aus der Schweiz, aus Portugal, die teilweise tagelang gefahren sind, um Leuten eine Möglichkeit zu geben, in ihrem Land oder wo auch immer sie hin möchten, eine Perspektive zu bieten. Und da habe ich so viele selbstlose Menschen getroffen, die teilweise auch aus Israel, das muss man sich auch mal vorstellen, aus Israel kommen Leute hin, um Ukrainern zu helfen und denen Unterkünfte, und davon nicht gerade wenig, Unterkünfte zu bieten. Und deswegen, ich bin sehr positiv überrascht von der Menschheit wieder, gerade von meinen deutschen Landsleuten, dass auch die Privatleute, also jetzt Politik außen vor, die Privatleute und Firmen im richtigen Moment geholfen haben. Und das war jetzt auch gerade zu Beginn der Flüchtlingswelle. Also ich war jetzt das zweite Mal in Polen. Also wir waren ja 3 Wochen am Stück, waren dann ziemlich genau eine Woche zu Hause. Und dann bin ich nochmal mit Gustav rübergefahren. Deswegen sehe ich jetzt auch noch ein wenig deformiert aus, weil wir waren, donnerstags bin ich hier losgefahren, habe Hilfsgüter eingepackt, die wir hier aus Spenden bekommen haben, sind dann nach Magdeburg gefahren, Freitag sind wir dann nach Polen gefahren in der Nacht, haben da eine Nacht geschlafen und sind am nächsten Morgen um 7 Uhr losgefahren. Und also Samstagmorgen 7 Uhr ging es los, einkaufen, Shopping, und haben dann Apothekensachen gekauft, haben noch Generatoren nochmal gekauft, weil die super benötigt werden gerade da auch. Und dann erinnere ich mich dran, haben wir mit einem unserer Kontakte aus Polen, eine Bookerin, uns getroffen. Sie hatte eine ukrainische Freundin aus Lviv mit. Und aus der Nähe kommen auch die Ukrainer, die uns immer an den Grenzen getroffen haben. Sind immer dieselben gewesen, super dankbare, herzliche Menschen. Da haben wir gerade, weiß ich noch, auf dem Parkplatz gewartet und auf einmal fing die Freundin an zu weinen. Und wir wussten halt erstmal gar nicht, was los war. Und dann hat sie uns erzählt, Lviv wird gerade bombardiert. So, und da war es dann auf einmal so, okay, krass, scheiße, geht's allen gut? Auch den Leuten, die zu uns an die Grenze kommen sollten, 2 Stunden später. Und dann sind wir quasi zur Grenze gefahren, haben den Drop gemacht und sind um 10 Uhr dann da weggefahren. Da werde ich auch gleich nochmal zu eingehen, weil die Lage an der Grenze hat sich auch enorm verschärft. Und sind dann weitergefahren nach Magdeburg, um 10 Uhr in Magdeburg angekommen. Und ich bin dann nochmal von 11 Uhr bis 15 Uhr mit dem Zug nach Duisburg gefahren. Und war dann quasi von Samstagmorgen 7 Uhr unterwegs bis Sonntag 15 Uhr. Und habe keine Sekunde geschlafen. Deswegen sehe ich jetzt auch heute noch ein wenig mitgenommen aus. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer ein bisschen mitgenommen aussehe, aber heute noch mehr als sonst.
Ja, gut, und dann sind die Augenringe mal ein bisschen dicker, ne?
Definitiv. Und aber die Lage hat sich da enorm verschärft. Also normalerweise sind wir mit dem Landrat immer rübergefahren, die Grenzbeamten wussten Bescheid und haben gesagt, okay, fahr durch. So, sind dann dieselbe Route, die wir gekommen sind, sind wir auch wieder zurückgefahren. Das heißt, quasi auf der, ich sag's jetzt mal, polnischen Seite. Also man muss sich so vorstellen, das sind 2 Straßen, die von einem kleinen Haus getrennt sind, von so einem Grenzhaus. Auf der einen Seite fährst du halt in die Ukraine und aus der anderen Seite kommst du nach Polen. Und wir sind immer quasi durch die, weil da halt sehr wenig Verkehr ist, durch die Einfahrt wieder rausgefahren. Und diesmal mussten wir uns jetzt quasi mit den ukrainischen Flüchtlingen da anstellen. Wurden dann Gott sei Dank auch noch durchgelassen, weil das auch leider immer noch sehr, sehr lange dauert, bis die Leute rüberkommen dürfen. Und dann haben wir gefragt, warum das so ist. Und da hat der polnische Landrat uns erzählt, dass viele Leute, die über die Grenze gefahren sind, auch Leute, man sagt ja immer, schleppen, in andere Länder geschleppt haben, die dann Leute mitgenommen haben, die noch nicht registriert waren. Und man wird quasi einmal vom Grenzschutz kontrolliert jetzt. Man gibt 4-mal insgesamt seinen Ausweis ab. 2-mal beim Reinfahren, 2-mal beim Rausfahren. 1-mal Grenzschutz und dann 1-mal Zoll. Und dann haben wir gefragt, warum sind die jetzt so genau? Vor einer Woche war es doch noch komplett anders. Und es sind auch vermehrt an der Grenze russische Spione aufgegriffen worden. Was auch nochmal so ein Thema ist, wo man sich denkt, okay, wow. Denkt man natürlich auch nicht drüber nach. Aber ich bin froh, dass unsere europäische Außengrenze so gut geschützt wird, auch von den polnischen und ukrainischen Leuten. Dass ich da natürlich kein Problem mit hatte, 3-mal, ich hätte auch 6-mal meinen Ausweis gezeigt. Vielleicht sie mir wieder zurückgeben. ja, also das Thema
Aussage, ist, oder?
Ja, weniger, also es sind schon, okay. Die Grenzbeamten sind super, super easy. Die Lage hat sich jetzt auch ein bisschen entspannt, also ich habe mit dem Landrat nochmal gesprochen, damit ich ein paar Zahlen nochmal höre. An der Grenze Budomirs, wo wir immer die Übergabe hatten, sind in der Spitze 20.000 Leute am Tag über die Grenze gekommen. Das ist eine Grenze. Und danach, jetzt aktuell sind es knapp 1000. Aber dadurch, dass jetzt in den letzten Tagen die Grenzstädte bombardiert wurden wieder, die eigentlich so als, ich sag jetzt mal, als Zwischenziel für viele waren, die gesagt haben, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt aus der Ukraine raus, ich lebe vielleicht in Kiew und gehe dann nach Lviv, da bin ich zumindest sicher. Grenznähe und wenn es schlimmer wird, fliehe ich. Mhm. Und dadurch, dass jetzt diese Städte auch bombardiert wurden und das nicht gerade knapp, gehen die Leute davon jetzt aus an den Grenzen, dass jetzt wieder die Flüchtlingszahlen deutlich ansteigen werden.
Na gut, das ist dann ja, mega assi, ne? Also ich finde halt, dass diese humanitären Wege, die also diese Fluchtwege, die ja eigentlich mal geschaffen werden sollen, dass selbst die irgendwie nicht eingehalten werden, ne? Dass die Leute, also die Zivilisten da im Endeffekt irgendwie raus können, ne? Und
definitiv.
Das ist so, boah, ja, asozial, wirklich, also.
Ja, und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, das Asozialste, was ich tatsächlich, und da muss ich auch mal die Polen ins Gericht nehmen, die polnischen Grenzbeamten, da sind wir wieder beim Thema Politik, ist in diesem Thema irrelevant, weil wir haben mitbekommen, wir waren, wie gesagt, am ersten Abend in Medica und da waren wirklich noch die Zahlen 20.000 Flüchtlinge am Tag und sind da angekommen, mitten in der Nacht, ich glaube, es war 1 Uhr nachts oder so und es war relativ ruhig, sind dosiert Leute rübergekommen, aber jetzt nicht große Gruppen und wir hatten da ein bisschen Zeit, mit einem Volontär zu reden, man muss sich so vorstellen, da ist eine Seite mit, ja, ich sag jetzt mal, mit Verpflegung, mit Tee, mit Kaffee, mit einer Feuertonne, dass die Leute sich wärmen können. Da liegt unter einem Zelt, so ein Pavillon, liegt dann so ein Riesenhaufen mit Pullovern, Jacken, Schuhen, alles, was sie vielleicht brauchen. Und wir hatten -9 Grad an dem Tag. Und dann haben wir mitbekommen, dass an dem Tag auch ein afrikanischer Flüchtling mit rübergekommen ist, der aus der Ukraine geflohen ist. Also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob er da gelebt hat oder ist ja auch egal. Und das ist für mich das Wichtige. Es sind Menschen und denen muss auch geholfen werden. Und man muss sich vorstellen, gegenüber von diesem sehr gut besuchten, durch Volontären besuchten Teil der Grenze, wo den Leuten geholfen wurde, sieht man auf der anderen Seite einen komplett dunklen Parkplatz mit so einem Zelt, wo nicht mal die Heizung angeschlossen war und die Heizung stand daneben. Und diesen Leuten wurde verwehrt, sich Kleidung zu nehmen. Die polnischen Grenzbeamten haben gesagt, ihr habt hier nichts zu suchen, verpisst euch. Die Volontäre durften den meist, ich würde mal sagen, nordafrikanischen, afrikanischen und syrischen Flüchtlingen durften die nicht helfen, haben es dann trotzdem heimlich getan, haben dann auch Hilfsgüter von uns angenommen und die rübergepackt. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Ding, man kann politisch über alles diskutieren, aber nicht über sowas bei -9 Grad Leuten, die mit einer Sommerjacke da rumlaufen. Und es war genug da, es ist ja nicht so, als wäre der Berg irgendwie nur noch eine Kiste gewesen und selbst dann ist es egal. Weil jeder hat ein Anrecht drauf, ein unbeschwertes Leben zu haben und vor allem auch auf der Flucht mal sich mal was Warmes anziehen zu dürfen.
Ja, ich finde den Punkt auch, da bin ich ganz bei dir, da darfst du nicht unterscheiden. Also man darf so oder so, ich bin eh einer, der Meinung ist, leben und leben lassen. Ne?
Definitiv.
Und solange mir keiner irgendeine Ideologie aufzwängen muss, dann ist mir das auch alles egal, wer wie was ist. Ne? Und ich würde da auch keinen Unterschied machen. So, und ich finde es halt dann echt extrem. Also die Leute kommen ja aus dem Land. Also, ne, so ist ja scheißegal, ob die da auch mal hingeflüchtet sind oder ob die da, weiß ich nicht, von Geburt an wohnen und nur eine andere Hautfarbe haben, ist doch rotzegal, wirklich. Die dann irgendwie anders zu behandeln. Und das ist auch was, was ich durch Social Media so ein bisschen mitbekommen habe, dieses Thema. Dass halt People of Color halt da irgendwie auch nochmal anders behandelt worden und
Definitiv.
Das ist halt auch ein Punkt, das habe ich wenig oder bis gar nicht wirklich in den Hauptmedien mitbekommen. Aber ich ist jetzt auch nicht so, als wenn ich jeden Tag Nachrichten gucke, ne? Vielleicht ist es auch beantwortet.
Also ich sage mal so, es gab Randnotizen, aber es war jetzt kein Thema, was irgendein Großartikel wert war.
So, und da muss es halt hin. Aber dann ist halt, ne, so, wo ist die Caritas? Ne? Wo ist das Deutsche Rote Kreuz irgendwie? Da müssen einfach viel mehr Leute hin, ne? Und rausholen. Und ja, bin ich halt auch entsetzt, ne? Und macht einen auch eigentlich eher wütend.
Und, definitiv.
Das hier in unserem feinen Europa. Ne?
So. Ja, also.
Wir sollten eigentlich irgendwie im Jahr 2022 eigentlich mittlerweile da angekommen sein, dass wir irgendwie jeden gleich behandeln. Aber es ist leider nicht so. Es ist irgendwie.
Und es ist jedes Mal erschreckend, wenn man das so mitkriegt, ne? Weil wenn man dann mal merkt, dass man wirklich in einem Elfenbeinturm lebt, ne? Sowohl irgendwie, keine Ahnung, angefangen bei der Kinderstube oder so, dass man sich halt früher über seine Eltern beschwert hat und dann, Julian, du kriegst es ja mehr mit als ich zum Beispiel, jetzt durch deine Arbeit, dass es halt zum Beispiel Kinder gibt, die beschissener aufwachsen als ich, wobei man bei mir ja gar nicht von beschissen aufwachsen reden kann, ne? Oder auch, was der Alex vorhin schon gesagt hat, dass alles das, worüber wir uns hier beschweren, ist halt echt dumm. Also, keine Ahnung, das sind halt First World Problems ist ein dummer Ausdruck dafür, aber.
Aber es trifft zu.
Ja, das ist halt echt.
Das trifft definitiv zu.
So crazy, worüber wir uns hier beschweren und dann. Keine Ahnung, ich find's halt immer, wenn man das in den Nachrichten hört, dann ist da so quasi irgendwie. Sicher sind das auch Leute, aber da hat man irgendwie keinen Bezug zu. Ich fand's halt viel krasser, dass so durch deine Linse zu sehen, so, weil, keine Ahnung, dann hat man irgendwie nochmal einen ganz anderen Bezug. Man weiß, dass das scheiße ist und man weiß, dass die Leute dass da aktuell echt irgendwie die Welt für die untergeht, aber wenn man dann irgendwie durch dich jetzt die generierte Nähe noch hat, fand ich das halt so unfassbar bedrückend. Also nochmal schlimmer, als als es grundsätzlich so ist, ne, das fand ich halt super krass und, ja, Elfenbeinturm, ich sage es nur immer wieder. Ja,
definitiv.
Ne?
Ich habe noch eine Frage. Wie habt ihr euch dabei Laune gehalten? Also ihr seid ja auch mega viel irgendwie jetzt irgendwie auf euch, ihr drei untereinander, ihr hattet zwischendurch noch ein paar andere Leute dabei, ne? Mhm. Und ich glaube, dieser Hauptkern war ja wirklich David und Gustav, ne?
Genau.
Also ich kann mir das jetzt nur vorstellen, das schweißt ja enorm zusammen.
Ja, definitiv. Also.
Weiß ich nicht, geht man sich da nicht auch irgendwie hardcore auf den Sack mal zwischendurch oder ist das eigentlich irgendwie total bedrückend zwischendurch? Also wie vertreibt man sich da die ganze Zeit auch die Zeit? So, also
bei uns war, ich denke dann immer an David, der Einzige, der von uns allen Polnisch sprach, spricht, neben mir immer sitzen mit AirPods im Ohr und dann David tutaj, fein je. Ganzen Tag irgendwelche Telefonate geführt. Wir hatten teilweise 50, 60 Anrufe am Tag. Also wir hatten gar nicht so die Zeit, uns irgendwie bei Laune halten zu müssen, weil irgendwie immer was anstand und man immer irgendwas geplant hat und immer irgendwas organisiert hat. Und das war unser Vorteil, dass wir diesen Tunnelblick hatten. Mhm. Also wir hatten natürlich auch Momente, wo wir uns nicht gestritten haben, aber wo man einfach mal gesagt hat, hey, wir brauchen alle mal ganz kurz Ruhe, lass mal irgendwie das Ganze jetzt verdauen. Mit Gustav und David und wir drei untereinander haben sehr viele, sehr tiefgründige Gespräche auch geführt, was auch sein musste, weil das alle Sachen sind, die wir auch noch nie hatten und auch nicht kannten, von den Emotionen, die auf uns eingeprasselt sind und zusätzlich dazu ja noch die körperliche und seelische Belastung, die man einfach hatte. Und Männer sagen sowas ja ungern über sich, aber jeder von uns hatte den Moment, wo er Tränen in den Augen hatte und einfach gesagt hat, ey, das ist so scheiße, was wir hier sehen. Das ist so krass. Gustav zum Beispiel als Vater, der nochmal das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen hat, also David und ich, wir hatten, natürlich auch Mitgefühl, aber wenn du Vater bist, hast du nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz andere Sensibilität für gewisse Sachen. Mhm. Gustav zum Beispiel hat komplett gekillt, als er an der Grenze, als wir auf diesem Grenzübergang standen, diese Leute 24 Stunden teilweise vor der Grenze standen, damit sie überhaupt durch durften, und die dann glücklich rübergelaufen sind, Mütter mit kleinen Kindern, die dann angefangen haben zu weinen, und er meinte, als Vater weißt du, was für eine Art von Weinen das gerade ist. Und er hat gesagt, das ist kein Weinen, was man von irgendeinem Kind hören möchte. Das war Verzweiflung, es war platt sein von dem ganzen, von den ganzen Strapazen, müde, alles. Und er hat gesagt, das war der Moment, da saßen Gustav und ich auch danach zusammen im Auto. David ist im anderen Auto gefahren, aber Gustav und ich, wir saßen da und haben erstmal dreimal tief durchgeatmet und gesagt, Alter, wir wissen gerade gar nicht, wie wir das einordnen sollen, wie wir das verdauen sollen. Und Gott sei Dank ist es bei mir noch nicht so der Punkt gewesen, wo ich genug Ruhe hatte, um runterzukommen. Es geht auch Gott sei Dank bald wieder weiter. Also wir fahren nächste Woche wieder nicht in die Ukraine, aber an die polnisch-ukrainische Grenze. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn ich in ein, zwei Monaten mal wirklich zur Ruhe komme und das Thema auch mal sagt, ich glaube, dann wird man auch noch mal die ein oder andere Träne vergießen, weil es einfach, ich sag mal, egal wer da ist, das kann der Bilderbuchmann sein, da bleibt kein Auge trocken. Also wirklich nicht. Also was man da sieht, dass Leute zum Beispiel, und das finde ich so, das war das, was mich so hart getroffen hat, dass Leute kommen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, wenn man von Schichten sprechen kann. Da waren reiche Leute, arme Leute, junge Leute, ältere Leute, also der komplette Querschnitt, aber alle hat eins vereint, die hatten alle maximal einen Rucksack und eine Tasche, die meisten nur einen Rucksack. Mhm. Mehr hatten sie nicht dabei, dann noch zwei, drei Kinder, um die sie sich kümmern mussten, und das war das, wo ich mir gedacht habe, Alter, wenn du flüchten würdest, was würdest du mitnehmen? Also ich,
original, so, das ist ja, die gleiche Frage ist mir, als du das angesprochen hast, auch durch den Kopf gegangen. Und dann, ich sitze hier die ganze Zeit und denke mir, Alter, ich habe nichts beizutragen, weil all meine Fragen wären irgendwie blöde. Und dann war in meinem Kopf so, was wären die Sachen, die ich mitnehme? Und also mich hat eine Sache gekillt, weil Nela und ich haben uns auch hier informiert, Hunde aufzunehmen und so, weil ja auch voll viele, und dann hat Nela so gesagt, hey, ich erkundige mich mal, wie das hier so läuft, und dann habe ich gesagt, ja klar, dann hol einen Hund, so, unser Hund kriegt das auf jeden Fall hin, ne, und dann hört man, also, das ist wahrscheinlich, klar, man kann es nicht vergleichen, ne, aber bei mir ist das, was für den Gustav halt, weil er Vater ist, war für mich halt, weil ich einen Hund habe, da durfte jemand seinen Hund nicht mit über die Grenze nehmen, wo ich mir so denke.
Für mich genauso.
Ja, wo ich mir so denke, ja, klar, jetzt von hier sage ich, dann würde ich nicht über die Grenze gehen, aber ich bin auch nicht in der Situation, dass auf mich geschossen würde oder so, ne? Und
leider dürftest du auch nicht über die Grenze gehen, als Mann in deinem Alter.
Das kommt ja noch dazu. Ja, genau, das kommt ja noch dazu, dass ich ja dann auch im waffenfähigen Alter bin, so ungefähr, was sich ja auch kein Mensch von uns vorstellen kann, so, ne?
Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, also.
Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht.
Ja, eben. Ich hoffe auch, dass sich das nicht ändert, also.
Ja, und, also einfach mal, schön, damit lässt du mich gleich in den Abend, so mit dieser Frage, hör mal, Kai, ein Rucksack. Was nimmst du mit? Das ist so, da guckst du dich hier um und hier liegt halt viel zu viel Scheiße rum, ne? Und du denkst dir, okay, ja, klar, hiervon brauche ich gar nichts so. Was brauchst du? Eine Powerbank, ein Handy, dein Ausweis, Reisepass? Keine Ahnung. Also das ist schon, da darf man sich am besten nicht zu viel Gedanken drüber machen. Oder vielleicht auch doch, oder ich weiß es nicht.
Also das Ding ist, was ich mir auch gedacht habe, ist, die meisten, die ich gesehen habe, waren auch mit Kindern unterwegs. Also in der Ukraine gibt es sehr, sehr viele kleine Kinder. Mhm. Und was mich auch noch, wo ich auch, du weißt ja auch selber, ich bin ihr wisst selber, ich bin ein sehr, sehr tierlieber Mensch, setze mich auch sehr für Tierwohl ein, haben selber 4 Hunde gehabt, wovon leider 2 gestorben sind im letzten Jahr. Und für mich war es auch ein wichtiges Thema, dass wir auch für die Tiere Sachen liefern. Also wir haben auch Hundefutter, zum Beispiel bei der letzten Fuhre haben wir 2 Paletten, keine Ahnung, wie viele Tonnen das waren, ich glaube 2 Tonnen Hundefutter in die Ukraine geliefert. Und jetzt kommt das Heftige. Wir haben es ja quasi nach Lviv geliefert, wo es sortiert wurde, die Sachen, die wir rübergefahren haben. Und die Sachen haben wir Sonntag abgeliefert und am Montag waren 2 Paletten Hundefutter plus noch andere Hilfsgüter, die in Kiew benötigt wurden, auf dem Weg nach Kiew. Das heißt, da sind Leute im Krieg, die auch noch trotzdem an ihre Tiere denken. Die trotzdem sagen, okay, wir nehmen nicht nur Medizin mit. Die hätten auch sagen können, wir nehmen jetzt nur einen Truck voll Medizin mit nach Kiew. Aber die fahren dann auch Hundefutter rüber und kümmern sich auch um die Tiere. Und da komme ich wieder zu der Freundin von mir aus Lusk, die zum Beispiel mir auch Bilder schickt, wenn die in den Keller müssen. Und sie hat so eine Grumpy Cat. Und die gehen dann immer in den Keller zusammen. Und die Katze hat da voll keinen Bock drauf. Und sie sitzt dann beim Alarm und greift ihre Katze und geht mit der Katze in den Keller. Und das sind auch wieder in all der Traurigkeit, die das Ganze hat, auch schöne Sachen. Und ich habe, dass sie auch an ihre Tiere denken. Mhm. Und wir hatten auch zum Beispiel eine Fahrt von Personen, da haben wir Leute von der Grenze mitgenommen. Und da war auch eine Frau mit einer Katze zum Beispiel dabei. Und die Katze ist dann an der Leine wie ein Hund an der Raststätte spazieren gegangen. Und das Kind war natürlich doppelt und dreifach ruhiger, weil das Kind sich ein bisschen um die Katze gekümmert hat. Das war die ganze Zeit mit der Hand bei der Katze. Und da sieht man auch mal, dass Tiere auch einem durch die schwerste Zeit da helfen können. Und das war zum Beispiel auch für mich super schön zu sehen, dass die nicht die Katze da zurückgelassen haben. Ich meine, wenn man mit 2 Kindern am Arm irgendwo lang rennt, finde ich schön, dass Leute sich auch dazu entscheiden, auch eine Hand noch fürs Tier frei zu haben. Und dass viele Leute ihre Tiere auch irgendwo aussetzen mussten, und ich glaube, das kann sich keiner von uns vorstellen, dieses zu machen, zeigt auch, wie verzweifelt die Leute sind. Also ich glaube, kein Tierbesitzer der Welt nimmt seinen Hund mit über die Grenze, um den dann irgendwo laufen zu lassen, weil er Bock drauf hat.
Nee.
Wie gesagt, deswegen, ich kann dich vollkommen verstehen. Mir haben die Tiere da auch super leid getan, und deswegen war es uns auch ein wichtiges, denen auch irgendwie in irgendeiner Form zu helfen. Das Problem ist, wir wollten auch Katzen und Hunde mit rübernehmen und wollten welche aufnehmen, aber das Problem ist, aus rechtlichen Grundlagen wieder und Bürokratie muss man in die Ukraine reinfahren, das Tier entgegennehmen und dann mit dem Tier nach Polen wieder einreisen. Also du kannst nicht sagen, ich adoptiere die Katze, ich warte hier auf die. Es muss eine Person rüberfahren und die Katze mitnehmen. Beziehungsweise natürlich ein Ukrainer kann die auch mitnehmen. Aber wenn jetzt eine Tierschutzorganisation helfen wollen würde, müssten die über die Grenze fahren in die Ukraine und die Tiere entgegennehmen und dann nach Polen fahren.
Das ist gerade auch alles andere als sicher, ne?
Ja, und wie gesagt, also ich glaube, die nächste Bombe, die bei uns an der Grenze waren, waren so knapp 20, 25 Kilometer. Da wurde die Stadt, wo die Leute, die immer unsere Hilfsgüter entgegengenommen haben, haben mir auch Fotos geschickt bei sich aus dem Garten fotografiert, und du siehst die Rauchwolke am Himmel, wurde ein Militärstützpunkt bombardiert und mit Raketen beschossen, wo die internationale Armee der Ukraine, das heißt die Leute, die über die Grenze kamen, um für die Ukraine zu kämpfen und da noch ein paar Übungen gemacht haben, wurden da auch bombardiert und mit Raketen beschossen. Und da muss ich sagen, habe ich auch der Sache wegen gesagt, ich fahre nicht in die Ukraine aktuell, weil es mir auch zu gefährlich ist, muss ich auch ehrlich sagen. Aber was ich versprochen habe den Leuten, und das werde ich auch definitiv mit David und Gustav halten, wir werden auf jeden Fall in die Ukraine fahren und uns mit denen richtig, richtig besaufen. Und beim Aufbau helfen.
Das habe ich auch gelesen, dass du das geschrieben hast, ja.
Aber man muss auch, nur ganz kurz, ich wollte nur sagen, die haben uns nämlich auch zur Grenze, das ist auch nochmal krass, die haben gerade alles im Kopf, also wirklich Tod, Elend, Krieg, und die haben uns Essen gemacht, die haben uns 6 Flaschen ukrainischen Wodka mitgebracht und haben uns sogar noch so einen Specksalat gemacht. Also die haben jetzt gerade wirklich alles im Kopf, nur nicht vielleicht das, was man denkt, und dann, die machen trotzdem dann dir noch Essen und bringen dir Wodka mit und zeigen so ihre Dankbarkeit. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich fahre auch in 4 Wochen noch dahin. Weil die Leute sind einfach so herzlich und dankbar und ich freue mich auch schon, wenn die mir ihre schöne Stadt zeigen. Und da freuen wir uns alle drauf und hoffentlich wird das auch bald so sein.
Ja, das, darauf wollte ich tatsächlich gerade hinaus, weil du mir das auch am Telefon gesagt hast und ich das auch so beeindruckend fand, diese Geschichte.
Zum zweiten Mal jetzt. Die haben uns jetzt nochmal, darf man den Grenzbeamten nicht erzählen, aber selbstgebrannten Wodka mitgegeben, 6 Flaschen nochmal.
Haben keinem gesagt.
Und den hauen wir uns nächste Woche richtig rein.
Ja, ich finde es krass. Also, ne, allem Elend, da trotzdem noch irgendwie den Helfern so zu danken, das ist einfach, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich da reagiert hätte. Könnte ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr emotional geworden. Ja, einfach mega.
Das war echt schön.
Ja. Ist halt crazy, ne? Man weiß halt, dass die mega dankbar sind, aber wenn die dann nochmal, also jetzt nicht den extra Schritt gehen, sondern wenn die sich, also wenn die so dankbar sind, dass sie sich denken, wie können wir das irgendwie noch anders ausdrücken als mit einem Dankeschön, das ist schon echt.
Und ja. Vor allem sich auch, ich denke mal, so ein Brot zu backen ist auch nicht mal eben gemacht. Also sich auch da Zeit für zu nehmen, in diesen Zeiten, in denen die gerade leben. Und das ist dann nochmal doppelt und dreifach und krass, dass die uns da solche Sachen dann mitbringen. Also, und da, die haben uns auch so ein Buch mitgebracht mit Sehenswürdigkeiten aus ihrer Heimatstadt. Das sind alles sehr stolze Menschen und was ich schön fand, ist, das hat uns super, super auch geholfen. Am Anfang war es so ein bisschen angespannt, man wusste nicht, was, ne, wie sind die, wie sind wir. Also quasi beim ersten Drop so ein bisschen beschnuppert. Und ab dem zweiten Drop haben wir uns jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, umarmt, haben tatsächlich auch Witze mit denen gemacht. Die haben gelacht, die waren gut drauf, die waren herzlich. Und als die, ich habe alle zusammen so ein riesen Lächeln im Gesicht haben sehen, als sie uns das Essen das erste Mal übergeben haben. Da gibt es auch ein Foto von, leider sehr verschwommen. Aber die haben einfach so viel Freude auch zu zeigen, hey, das ist Essen, das kommt aus unserer Heimat. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und das war auch super schön zu sehen, wie stolz sie auch darauf sind, was sie machen. Und wenn es nur Essen ist. Sie wollen uns einen Teil ihrer Kultur zeigen. Und wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, da mehr zu drüber erfahren, wenn wir jetzt da sind, hoffentlich in der Zukunft.
Also ich hoffe, dass, also inständig, dass dieser Krieg aufhört und dass ihr dann auch nur noch rüberfahrt, um vielleicht aufzubauen und
mal richtig einen zu trinken.
Die Hilfe wird definitiv nicht abreißen. Ich hoffe,
bei unserer Seite auf jeden Fall nicht.
Nee, von eurer Seite, nein, davon gehe ich auf gar keinen Fall aus. Aber ich hoffe natürlich auch von europäischer Seite aus nicht, dieses Land dann irgendwie wieder mit aufzubauen. Definitiv. Aber ja, wie gesagt, hoffentlich fährt man dann irgendwann mal wieder dahin. Also eine schöne Zeit zu haben, ne? Mhm.
Ja. Jetzt mal,
ich glaube, die. Ja, sag Kai?
Nee, ich wollte nur noch eine Sache ansprechen. Red du erstmal zu Ende, alles gut.
So, nee, nein, ich hoffe halt, also, dass die Menschen, die ihr da kennengelernt habt, dass da natürlich keiner zu Schaden kommt. Und das sind bestimmt auch Freundschaften fürs Leben, ne? Also.
Ich denke schon, also. Von unserer Seite werden wir diese Leute nie vergessen. Also unabhängig davon, wie oft man sich sieht. Aber das ich denke mal, wir werden auf jeden Fall, und das ist wirklich ganz dick in unserem Kalender drin, sobald der Krieg vorbei ist, werden wir so schnell wie möglich dahin und uns die schöne Stadt zeigen lassen. Und mit den Leuten, haben wir gesagt, trinken wir auf den das Kriegsende. Und vor allem habe ich auch letztens noch zu denen gesagt, als wir da waren, dass ich hoffe, dass die nächste Fahrt in 2 Wochen in die Ukraine geht, dass der Krieg dann vorbei ist. Es ist vielleicht ein wenig optimistisch gesprochen, aber wenn man die Ukrainer fragt, und das finde ich so heftig, seit Tag 1 sagen die, ja, nächste Woche ist der Krieg vorbei. Easy, wir machen das. In 2 Tagen ist der Krieg vorbei, kommt ihr vorbei. Und trotz dieser Weltmacht Russland, die dem gegenüberstehen, so viel an die Sache zu glauben, das finde ich auch richtig krass, das muss man erstmal schaffen. Und deswegen, ich werde da auf jeden Fall hinfahren. Ich hoffe nicht in 2 Wochen.
Gut.
Ich bin so optimistisch.
Okay. Kai, was wolltest du sagen?
Ja, also ich hatte mir natürlich jetzt im Vorfeld auf das Gespräch irgendwie 2, 3 Fragen aufgeschrieben, wo man dann im Gespräch merkt, dass die meisten davon irgendwie dumm waren. Aber das steckt ja auch nicht drin. Jetzt wäre meine Abschlussfrage halt gewesen, so eins der schönsten Ereignisse trotz des ganzen Elends. Jetzt hast du die gerade schon fast von alleine beantwortet, ohne dass man da überhaupt fragen muss. Aber mir wäre es halt irgendwie wichtig, dass du am Ende nochmal, weil ich habe auch viele Videos von wo ihr mit Kindern Kickboxen geübt habt und sowas, ne? Ja. Also
sowas. Zu den Kindern kann ich dir auch direkt den schönsten Moment auch sagen.
Ja, guck mal.
Weil das ist tatsächlich, also das mit dem Essen war schon ein super schöner Moment. Aber mit den Kindern, weil das auch vor allem die erste Familie war, die wir gefahren haben. Hm. Also es war so die erste Familie, die wir mitgenommen haben, oder beziehungsweise eine der ersten Familien. Aber mit denen sind wir bis jetzt noch in Kontakt. Die Kinder haben uns vor kurzem Fotos geschickt. Ich glaube, das war ja letzte Woche Montag, dass sie ihren ersten Schultag in Polen hatten. Und zu sehen, wie sie angekommen sind und noch super, ja, also für sie war es erstmal ein Abenteuer. Die Flucht war erstmal abenteuerlich. Und wir haben mit der Anwältin, wo sie untergekommen sind, auch regen Kontakt. Und sie hat uns dann gesagt, 2 Tage später sind die halt eingefallen und haben gemerkt, okay, es ist kein Urlaub, und die ernste Lage verstanden. Und dann aber danach die Nachricht zu bekommen, wir sind in der Schule, wir hatten schon den ersten Schultag, war alles schön, die Lehrer sind voll in Ordnung. diese alltäglichen Sachen, dass sie halt trotzdem, dass die Situation so schlimm sind oder ist, schnell in die Schule wieder können, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also das war so einer der schönsten Momente, wo die Kinder dir quasi noch gezeigt haben, so, ey, wir stecken das irgendwie weg und wir leben unser Leben weiter. Und ich denke mal, es wird trotzdem noch ein langer Weg für die, das Ganze zu verarbeiten. Aber dass sie jetzt in der Schule angekommen sind, hoffentlich neue Freunde finden und relativ zügig dann wieder nach Hause können in die Ukraine.
Ja, krass. Ja. Auf jeden Fall auch schön, dann die Seite davon zu sehen, denke ich mal auch gerade für euch, ne? Ja.
Ja, definitiv. Also die Kinder sind einfach, also die waren einfach Zucker.
Ja, das wirklich. Ist doch auch. Ja, wie gesagt, das hält einem ja dann auch nochmal so ein bisschen am Leben, ne? Also mental.
Definitiv.
Dass man dass das auch Früchte trägt im Endeffekt, ne?
Ja, man neigt ja auch dazu, sich zu krass auf das Schlechte irgendwie dann zu fokussieren. Ich meine, klar, da ist vieles schlecht, aber man übersieht ja dann auch schnell die schönen Sachen oder die, keine Ahnung, man ist da und hilft und sieht immer nur das ganze Elend und übersieht dann schnell auch mal so Nachrichten. Also du oder ihr jetzt Gott sei Dank nicht, aber ich finde halt auch wichtig, dass man auch mal sowas dann zu hören kriegt, ne? Und, ja.
Es gibt auch manchmal, wie gesagt, schöne Geschichten. Und deswegen, also, es ist, bei aller Tragik gibt es auch immer was Gutes. Ist jemand, glaube ich, mit dem Fahrrad vor meinem Fenster aufs Maul gestochen. Warte mal, ich guck mal eben ganz kurz.
Wie hört sich denn an, wenn jemand mit dem Fahrrad vor dem Fenster aufs Maul fliegt?
Das ist eine gute Frage.
Ist mir tatsächlich schon mal hier passiert. Wir haben hier, Kai kennt es, wo Benny früher gewohnt hat, so eine Schräge runter. Und da ist letztens einer betrunken auch hingeflohen. Und man hört dann immer die Klingel. Jedenfalls. Daran habe ich erkannt, dass das Fahrrad ist, aber ich sehe gerade
Hubbel, okay, nice, ja gut. Aber alles gut?
Ich habe jetzt keinen gesehen, aber ich hoffe und gehe mal davon aus, dass es allen gut geht. Ich gucke gleich nochmal hin.
Ja. Die Restleichen vom Nations Cup.
No. Ja, stimmt, du warst ja jetzt auch bei uns in Walsum.
Genau, ich habe auch mal jetzt eine Zeit lang in Walsum verbracht, mal wieder, seit längerer Zeit.
Auch erfolgreich, wie ich gesehen habe.
Geht, also wir sind Dritter geworden, aber das ist jetzt abhängig davon, da können wir mal so drüber quatschen.
Machen wir.
Ja, und jetzt zum Abschluss, du hast gerade gesagt, in 2 Wochen fährst du wieder, also ihr hört nicht auf zu tun, was ihr könnt.
Denke ich mal, ne? Machen wir nicht. Also wir werden jetzt nochmal, das Ding ist, die Listen der Ukrainer ändern sich auch täglich. Deswegen gucken wir, dass wir Standardsachen erstmal einkaufen und dann kurz bevor wir in 2 Wochen rüberfahren, nochmal die aktuell wichtig gebrauchten Sachen kaufen. Also jetzt gucken wir, dass wir viel Medizin einkaufen. Hier das Team von Dr. Krieg aus Moers zum Beispiel hat jetzt auch schon wieder Sachen gesammelt. In Magdeburg wurden von Gustavs Seite so ein paar Sachen gesammelt. Und dann gucken wir, dass wir ein paar Tage bevor wir hinfahren, die neue Liste hoffentlich bekommen oder hoffentlich auch nicht, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir dann Sachen einkaufen können und die dann auch wieder zur Grenze fahren. Und ja.
Sehr fein. Was ich noch wichtig finde, ist, ihr dokumentiert das so klasse. Kann man euch sehen? Wo kann man euch quasi auf Instagram folgen?
Ach so, das ist einmal David Friedrich, Gustav Schäfer und Alex Pace Music.
Ja. Also ich werde es zum ersten Mal in meiner, ich nenne sie jetzt mal Podcast-Karriere, wirklich so machen, dass die Links zu euren 3 Profilen und auch der Link zum Spendending wirklich versprochen in die Shownotes kommt, dass jeder, der jetzt hier den Podcast hört, sich das nicht irgendwie merken muss, sondern der kann dann einfach in die Folge reingucken und dann werden wir auf jeden Fall die 3 Links von euch oder die 3 Links von euren Profilen und den Spendenlink dann da rein tippern, damit da auch die Leute, die wir jetzt vielleicht dadurch erreicht haben, die dich nicht kannten oder die eure Aktion nicht kannten und jetzt zum ersten Mal davon gehört haben und genauso wenig davon wissen wie ich eigentlich, dass die dann auch noch die Chance haben, euch bei dem, was ihr tut, zu unterstützen, weil ich kann es nur nochmal sagen, Hut ab, crazy krasse Aktion, fetten Respekt. Also keine Ahnung, was man da noch so sagen soll. Also da
besser hättest du es nicht sagen können.
Ja.
Aber wie gesagt, auch da muss ich wieder sagen, auch fetten Respekt an vor allem die Tokyo Hotel Fans, Eskimo Cowboy Fans, sonstigen Fans von David und Gustav, meinen Freunden, den Freunden von denen, alle, die geholfen haben und jeder, der 1 Cent gespendet hat, dem gebührt mindestens genauso viel Respekt, wenn nicht sogar noch mehr, weil vor Ort zu helfen ist manchmal vielleicht leichter, als irgendwas von seinem hart verdienten Geld auch abzugeben für eine Sache, die jetzt aktuell einfach passiert ist und leider aktuell passiert, finde ich es eine Hochachtung an die Leute, die gespendet haben. Also das von meiner Seite auf jeden Fall und da zähle ich euch beiden auch mit zu. Danke, dass ihr auch mich zu Gast hattet heute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir in 2 Wochen nicht mehr in die Ukraine müssen und hoffe, dass wir noch genug Spendgelder sammeln, falls wir in die Ukraine zur Ukraine müssen, dass wir da genug Hilfsgüter bringen können.
Ja, und ich wollte auch noch sagen, also ihr könnt gerne in 3-4 Wochen wiederkommen und dann davon erzählen, wie die Party war, sag ich mal, und
wie der Wodka schmeckt.
Genau. Ich denke mal, wir bleiben ja sowieso in Kontakt.
Definitiv.
Auch, wenn man dann da irgendwie nicht stören will oder so, weil ihr ja genug zu tun habt. Ich finde es halt nur mega
Zukunft
gut.
In Zukunft sehen wir uns wirklich nochmal.
Ja, genau.
Das müssen wir auf jeden Fall mal hinkriegen.
Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal zu dritt, sich wirklich irgendwo zu treffen. Junge, also.
Ich habe gehört, freitagsabends in Walsum geht was, ne?
Ich bin jeden Freitag in Walsum. Und wir haben es sogar deswegen schon mal geschafft, uns samstags zu treffen. Also ist alles möglich.
Wenn ich nicht auf dem Weg zur Grenze bin, seid ihr herzlich hier immer auch eingeladen.
Ja.
Ja, perfekt. Ja.
Dann, keine Ahnung, stellvertretend an dich auch nochmal irgendwie so vielen Dank. Und ich finde es auch gut, dass was du am Anfang gesagt hast mit diesem Vertrauen oder was der Julian auch gesagt hat, dass man nicht weiß, wenn man hier bei der Tagesschau oder so an irgendwen Geld spendet, wo die Kohle überhaupt hin ist, finde ich es irgendwie krass und echt gut, im Freundes- und Bekanntenkreis Leute zu haben, die das selber in die Hand nehmen, wo ich dann auch ganz klar sage, ey, wenn ich den Jungs mein Geld gebe, dann machen die damit keinen Scheiß so. Und dann fühlt man sich halt, weil sonst fragst du dich so, ja, okay, du hast jetzt irgendwie ein 5er, ein 10er, was auch immer gespendet, ne? Aber wo kommt der an? Und jetzt.
Vor allem kommen leider nur in den Großorganisationen oft nur 20% davon an, ne? Was ja auch Scheiß ist.
Eben.
Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, genau. Von daher, wie gesagt, wir packen alle Links auch zu dem Spendenkonto dann in die Shownotes. Dann kann man direkt an euch das Geld geben und also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ihr das richtig verwendet. Also
wir geben zumindest unser Bestes.
Ja.
Das will ich auch.
Ja, ey, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und leg dich ruhig mal.
Viel Spaß gemacht.
Leg dich ruhig mal hin, erhol dich.
Jetzt arbeite ich daran, die Augenringe wegzukriegen.
Ja.
Genau.
Und vielleicht mal einen Friseur sehen.
Ja, dann, ach so, eine Sache noch. Es waren tatsächlich viele Leute irgendwie im Chat aktiv. Ich soll dich von Marvin grüßen und auch, ich glaube, du hast ganz viele Leute hierhin mitgebracht, die sonst nie von uns gehört hätten. Da ist auch durch die Bank vielen Dank dafür, was ihr tut, dass ihr es tut und also wenn man hier so durchscrollt, dann ist die einheitliche Meinung, dass es auf jeden Fall eine geile Sache ist, was ihr macht und dass es auch, dass man dadurch auch den Glauben an die Menschheit wiedergefunden hat, ja, weil doch nicht alles scheiße ist, ne? Auch wenn vieles scheiße ist, gibt es halt immer wieder Leute, die dann zusammenstehen oder enger zusammenrücken, gerade wegen sowas, ne? Traurig, aber wahr.
Aber Gott sei Dank ist es so, dass die Leute zusammenrücken.
Genau.
Das ist Schlusswort.
Gut, dann danke euch beiden.
Wir sehen uns.
Alex, wir hören uns und irgendwann treffen wir uns dann alle mal wieder. Alles klar.
Ja, ich hoffe. Ciao.
Haut rein, ciao.
Ciao.